SWR 2 Forum. Notizen aus der Provinz, die neuen Gräben zwischen Stadt und Land. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. Raus ins Grüne. Bessere Luft, mehr soziale Wärme, weniger Autoverkehr vor der Haustür und nicht zuletzt billigeres Wohnen. Das sind so die Hauptgründe für viele Menschen und zumal für junge Familien, aufs Land zu ziehen. Wenn wir mal davon absehen, dass das schon wieder eine Städterperspektive ist. Denn manche Leute ziehen ja nicht bewusst aufs Land, sondern sind einfach dort ansässig, möglicherweise schon seit Generationen. Also gibt's da schon mal einen Unterschied, nämlich bei der Bewusstheit der Entscheidung. Und was für Unterscheidungsmerkmale, was für Kriterien gibt es noch? Was sind die Charakteristika von Stadtmenschen und Landeiern und was bedeuten solche Entgegensetzungen? Der Kulturgeograf und Alpenforscher Werner Betzing hat darüber ein Buch geschrieben, das demnächst bei CH Beck erscheint. Das Landleben, Geschichte und Zukunft einer gefährdeten Lebensform ist der Titel. Aber warum gefährdet, Herr Betzing? Sie schreiben doch selbst, das Landleben wird auf einmal schick und modern und steht für eine neue und naturnahe Zukunft.
Ja, das ist im Prinzip das heutige Image des Landlebens aus der städtischen Sicht, aber das ist nicht das Landleben selber. Das konkrete Landleben ist geprägt durch Abbau von Arbeitsplätzen, die immer weniger werden, durch Ausdünnung der Infrastrukturen. Es wird immer schwerer, einen Arzt zu erreichen, einen Laden zu erreichen, in eine Kneipe zu gehen. Die Bevölkerung überaltert immer stärker und geht zurück. Und das sind die Probleme, die aus städtischer Sicht nicht existieren, wo man im Prinzip nur die großen Flächen sieht, das Grüne sieht, die Natur sieht und all die Dinge, die man in der Stadt gerade nicht hat.
Sie haben schon einige Probleme benannt, Herr Betzing, die Ausdünnung der Infrastruktur und so weiter. Auf der anderen Seite, natürlich, es gibt Gegentendenzen, das Landleben wird modisch, es gibt sogar Konjunkturen, ein Auf und Ab. Ich erinnere mich noch in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre, man ist aufs Land gegangen und war stolz drauf. Was steckte denn dahinter? Cora Stephan, seit wann leben Sie auf dem Land? War das auch so diese Zeit?
Jein, doch, es war diese Zeit. 1982 habe ich ein Haus gekauft, was sonst abgerissen worden wäre. Das ist dem Besitzer zu teuer gewesen, also hat er es an eine dumme, nichtsahnende Städterin verkauft. In dieses kleine Hexenhaus habe ich mich verliebt. Es hat mir immer gut getan und trotzdem blieb ich das, was man damals spöttisch in Frankfurt eine Metropolenfrau nannte. Richtig auf dem Land lebe ich eigentlich erst seit 10 Jahren. Keine Wohnung mehr in Frankfurt, kein Bezug mehr zu Frankfurt. Und es ist wunderschön, muss ich gestehen, zumal ich meine ganzen Illusionen über das Landleben abgelegt habe durch konkrete Erfahrung. Was ich besonders an meinen Nachbarn schätze, ist ihre bodenständige Vernunft. Das unterscheidet sie von all den Stadtmenschen, die sich mit Dingen beschäftigen, die uns in der Provinz überhaupt nichts angehen. Political Correctness oder das Gendern oder was der Dinge noch sind. Kürzlich Karneval bei mir in Mücke. Ein Festwagen fährt herum mit Jugendlichen und hinten steht drauf: Bündnis 90 Grüne, nein danke.
Zur Vorstellung schnell noch dazu, Sie sind ja Schriftstellerin und Publizistin, also weil Sie sich als Städterin vorgestellt haben. Ja, es war auch eine Mode unter Intellektuellen.
Ja, nicht? Eindeutig.
Burkhard Spinnen, auch Schriftsteller, auch Intellektueller. Trifft das für Sie auch alles so zu? Ja, Sie leben jetzt nicht direkt auf dem Land, sondern in einer Drittelmillionenstadt in Münster. Aber Sie haben sich mit dem Thema natürlich viel beschäftigt, sonst säßen Sie jetzt nicht in unserer Runde. Was bedeutet das für Sie, Landleben?
Also zunächst mal persönlich betrachtet, von meiner bisherigen Lebenszeit habe ich weniger als ein Drittel wirklich in der Stadt gelebt und die übrige Zeit weder in der Stadt noch auf dem Land, sondern in einer Lebensform, die wir ja auch noch hinzurechnen müssen, nämlich der teilweise ländlichen Vorstadt oder dem Stadtrand. Und da glaubt man natürlich sowas wie Best of Both Worlds. Gelegentlich hat man aber auch Worst of Both Worlds. Das heißt, in dem Stadtteil, in dem ich jetzt seit 6 Jahren lebe, Immerhin 6000 Einwohner hat kürzlich die letzte Kneipe geschlossen. Andererseits aber ist es zu weit, als dass man abends sich die Wanderschuhe anzieht und sagt, jetzt gehen wir in die schönen Lokale in der Stadt. Die Lebensform
von Theater und Kino ganz zu schweigen.
Ganz zu schweigen, allerdings. Es hat diese Art des Lebens sehr viel mit dem zu tun, was für viele Menschen der Grund ist, so zu leben. Das waren erst meine menschlichen Kinder, die ich ein bisschen aus der Mitte von Mitte gerne raushalten wollte, denen ich noch ermöglichen wollte, morgens mit den Schulkameraden zur Schule zu gehen, ohne dass 17 SUVs als Begleitschutz mitfahren. Auf der anderen Seite aber sollte es, wenn sie dann ins Gymnasium gehen, auch nicht so sein, dass sie morgens um 5 Uhr am Schulbus stehen. Dann kamen die sogenannten Fellkinder, unsere Hunde. Und da schätze ich das sehr, dass wir also innerhalb von so 300-400 Metern in der sogenannten freien Natur sind. Aber alles, sowohl die Stadtflucht, die ich bei meinen Eltern damals erlebt habe, als auch die Stadtsehnsucht, in die meine Alterskohorte aus Gründen jetzt wieder verfällt, das sind zwei Bewegungen, die sich im Schnittpunkt der Vorstadt treffen. Mein spezielles Interesse aber, um dann doch Ihre Frage zu beantworten, ist dies, dass ich mich in den letzten Jahren mit dem Wort Heimat befasst habe, weil ich allmählich alt genug geworden bin, um einen Bedeutungswandel dieses Wortes in voller Pracht erleben zu dürfen. Und das muss, denke ich, jemand, der sich für Sprache interessiert, natürlich begeistern, in welchem Sinne auch immer, wenn ein total verpöntes Wort zu einer Sehnsuchtsvokabel wird.
Ich hake da mal gleich ein, weil Heimat als Altersfrage finde ich jetzt schon ein bisschen herausfordernd. Was meinen Sie damit genau, Herr Spinnen?
Heimat ist für mich ein Wort für, Klammer auf, unstillbare Klammer zu, Sehnsucht. Oder etwas einfacher und vielleicht weniger philosophisch formuliert, für Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, dass Selbstverständlichkeit, also die gleichen Abläufe, die Reduzierung von alltäglichem Problempotenzial, dass das eine Vorstellung, eine Sehnsucht, eine Hoffnung ist, die mit dem zunehmenden Alter in einer dramatisch alternden Gesellschaft eng verbunden ist. Etwas, das Menschen, die ihr ganzes Leben auf dem Land verbrachten, quasi schon mit 12 Jahren hatte, nämlich die Gewissheit, dass alles immer gleich ist und dass sie alles und jeden kennen, das ist heute etwas, das nach 30, 40 bewegten Jahren alt werdende, älter werdende Menschen einholt. Und denen stehen ja dann oft noch 20, 30 und vielleicht sogar mehr Jahre in einem solchen Lebensraum der erwünschten Selbstverständlichkeit bevor. Und ich glaube, das wird heute vielfach Heimat genannt.
Ich habe den Eindruck, dass Heimat nicht nur für die alten Menschen oder für ältere Menschen ein neues Thema geworden ist, sondern auch für viele junge Menschen. Und ich würde Heimat so verstehen, man hat einen Außenraum, in dem man sich wiedererkennt. Das waren ursprünglich die Bauern, die ihre Arbeit auf den Feldern in der Landschaft in Form der Kulturlandschaft, die sie mit ihrer Nutzung ja ständig gepflegt und verändert haben, wiedererkannt haben. Und das war dann später im Prinzip, dass man einen Raum hatte, der stark menschlich geprägt war, der vom Dorf geprägt war, in dem man sich wiedererkannt hat und der sozusagen eine Außenbestätigung für die innere Lebenswelt war. Das ist inzwischen, habe ich das Gefühl, komplett weggefallen. Jenseits der Dörfer haben wir entweder Agrarwüsten, wo man sich nicht mehr wiedererkennen kann, die öde und langweilig sind, oder wir haben verwildernde Landschaften, aus denen der Mensch sich zurückzieht, Gebiete, die verbuschen, die verwalden, da ist ebenfalls ein Wiedererkennen nicht möglich. Und ich habe das Gefühl, dass viele des heutigen Unbehagens auch daher kommt, dass die Menschen praktisch ortlos geworden sind. Ein Student von mir hat mal gesagt, die Menschen haben ihre Identität nur noch mit der Parzelle, auf der sie wohnen, aber nicht mehr mit der gesamten Umgebung. Und wenn sie da kein Verhältnis mehr zu haben, keine Beziehung mehr dazu haben, dann haben sie auch keine Verantwortung mehr. Und diese totale Vereinzelung auf das einzelne Individuum, die macht, glaube ich, heute ganz vielen Menschen Probleme und ist ein Ausdruck eines ganz großen Unbehagens, dass hier etwas verloren gegangen ist, was wichtig war.
Also in meinem Dorf gibt es fast mehr Hühner als Bewohner. Das heißt, es ist winzig klein. Die Verwurzelung ist sehr unterschiedlich. Es gibt Großfamilien, es gibt einen generationellen Zusammenhang. Es gibt natürlich Nachbarschaft, die aber auch sehr unterschiedlich gestaltet ist. Ich bin sozusagen ein Fremdkörper, der voll integriert ist. Heimat, damit habe ich mich auch lange befasst, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Nämlich, ich habe keine. Wir hatten keine. Meine Eltern kommen aus Thüringen, sind 47, meine Mutter ist 47 im Westen in der Nähe von Osnabrück angekommen. Und man machte das Übliche mit, man war einquartiert, man gehörte nicht dazu. Tolopenpack haben das die lieben Nachbarn genannt. Meine Eltern haben sich so etwas wie eine portable Heimat zugelegt und das ist die bürgerliche Bildung gewesen. Also ich habe gar keinen Affekt gegen Heimat gehabt, wie viele meiner Generation, die das irgendwie für was weiß ich, hinterwäldlerisch, völkisch, sonst wie hielten. Ich habe schlicht keine. Was ich allerdings nicht habe, ist Ortlosigkeit. Also ich glaube, das ist ein Phänomen, was auch sehr diskursabhängig ist. Also es wird ja dauernd so getan, als ob wir in einer globalisierten Welt lebend alle Anywheres sind, um das mit einem Wort eines englischen Soziologen namens David Goodhart zu benennen, der die Welt unterteilt in die Somewheres, also die Verwurzelten, die Orthabenden und diejenigen, die die Flughäfen der Welt besser kennen als irgendetwas, was Heimat ist. Und seine Analyse ist insofern interessant, weil er sagt, sorry Leute, das stimmt so nicht. Die Somewheres sind immer noch in der Mehrzahl.
Ich will mal gerade zur Erklärung nachreichen, weil Cora Stephan jetzt schon David Goodhart erwähnt hatte, den ich selbstverständlich als Stichwort hier auf dem Zettel führe. Unser Thema hat eine politische Kante und hat diese Kante tatsächlich bekommen durch diese Analyse von David Goodhart in Metaklassen, nennt er das. Also das ist eine Begründung, warum wählen so viele Leute plötzlich rechts? Wie funktioniert die Teilung, die wir ja überall im Lande spüren? Wie ist sie mit dem Stadt-Land-Scharnier irgendwie verbunden? Und dann kommt er eben darauf, das eine sind die Anywheres, die können überall sein, überall arbeiten, überall leben. Zumindest haben sie die geistige Ausstattung, das zu können. Das ist immer noch eine andere Frage, ob sie es wirklich können. Und dann gibt es eben die Somewheres, die sitzen in Dörfern, nicht nur, auch in Kleinstädten, vielleicht auch in Vorortsiedlungen, wo das Schwimmbad geschlossen ist, wo der Zug durchfährt und sind, wie man das ja auch immer so sagt, jetzt Abgehängte im wahrsten Sinne, infrastrukturell.
Das bestreite ich total, dass sie abgehängt sind. Meine Güte, wir haben doch einen neuen Feudalismus letztendlich auf dem Land. Ich finde es wunderbar, ich kann wie Montaigne auf dem Land sitzen und trotzdem kommt die Welt bei mir vorbei. Wir haben das Internet. Und solange wir das haben, und wir haben das Fernsehen, also ich sehe das an meinen Nachbarn, die sind extrem weltläufig. Also dieses Abgehängte, dieses Hinterwäldlerische, ich glaube, das ist schon längst vorbei. Immer noch sind die industriellen Zentren ja nicht in den Städten, sondern die Hidden Champions sind auf dem Land.
Darf ich eine historische Komponente, es ist schon ein, zweimal angeklungen, hinzufügen? Es gab einen Slogan, der lautete: Stadtluft macht frei. Was war damit gemeint? Man löst sich, indem man in die tendenzielle Anonymität der Großstadt übersiedelt, aus den geburtsmäßig vorgegebenen strukturellen Einbindungen. Da ist keine Tante mehr, die gegenüber hinter der Gardine sitzt und quasi jeden Schritt von mir überwacht und meinen Eltern sagt. Da gibt es keine Vorbestimmung durch Ausbildung, da ist kein Pfarrer, der alles moralisch überwacht und so weiter. Stadtluft macht frei. Das ist, glaube ich, eine Bewegung, die innerhalb der großen Bewegung der Individualisierung seit dem 19. Jahrhundert zusammen mit der Industrialisierung und so weiter, den Motor dieser Bewegung in die Stadt gebracht hat. Und das war ein starker Motor, und es war ein Motor, der begrüßt worden ist. Alles hat sich nun dieser Bewegung untergeordnet und wir haben bei den Neubauten von Wohnungen an manchen Orten über 50%, über 60% Wohnungen für eine Person. Das heißt, das wird bereits als normale Lebensform auch ökonomisch aufgebaut. Und jetzt habe ich persönlich das Gefühl, dass diese Bewegung, wie viele Bewegungen, keine Bremse hatte und über ihr sinnvolles Ziel hinausgegangen ist und nun tausende und abertausende Menschen mitnimmt auf einen Zug, der einmal auf eine Schiene gesetzt worden ist und keine Bremse hat. Und diese Menschen, die in diese Freiheit hineingezogen worden sind durch diesen Zug, eine Freiheit, die sie sich nicht selbst erkämpft haben, sondern zu der sie mitgenommen, die ihnen verordnet worden ist, die bilden jetzt ein allmählich immer unzufriedeneres Potenzial. Das heißt, es ist eine schiere Sehnsucht nach einem Aufhalten einer Bewegung. Und da Sehnsüchte immer Gegenstände brauchen, manifestieren sie sich dann im Abonnement der Landlust oder ähnlicher Publikationen. Ob tatsächlich das aktuelle Landleben diese Sehnsucht befriedigen kann, Frau Stephan, herzlichen Glückwunsch, ich komme Sie demnächst besuchen. Aber ja, denken bitte. Sie bitte auch an den Erfolg, den der Roman von Juli C. hatte, Unterleuten, in dem so ein kleines, beschädigtes, prekäres Dorf in Brandenburg geschildert wird, das sich also aus sich selbst heraus zu einer Art Vorhölle entwickelt.
Also diese Parole stammt aus dem Mittelalter. Das war die Abhängigkeit des Grundherrn, der man im Dorf unterworfen war und der man entkam, wenn man in die Stadt kam und dann gewisse bürgerliche Rechte hatte. Aber das ist zugleich das Heilsversprechen der industriellen Revolution. Mhm. In der Stadt ist der Fortschritt, in der Stadt ist die Individualität. In der Stadt hat man die Möglichkeit, sich zu spezialisieren und sich von den Gruppen, in denen man im Dorf leben muss, frei zu machen. Und das ist im Prinzip eine Entwicklung, die heute, denke ich, zu einem Extrem kommt, dass die Menschen in der Stadt nur noch mit den Menschen kommunizieren, mit denen sie gleicher Meinung sind. Es bilden sich Meinungsgruppen, es bilden sich Freundschaften, aber zu Menschen, die einem nicht mehr sympathisch sind, die eine andere Meinung haben, zu denen hat man keinen Bezug mehr. Und das geht in die große Richtung, dass eine solche Gesellschaft in atomare Einzelteile zerfällt, in kleinen Neigungsgruppen zerfällt und dass eine solche Gesellschaft quasi nicht mehr regierbar ist, dass sie nicht mehr gemeinsam existieren kann. Denn es braucht auch immer das Zusammenleben der vielen Menschen, die sich irgendwo auf gemeinsame Rahmenbedingungen einigen müssen. Und das geht in den großen Städten verloren. Aber ich würde zugleich sagen, der Gegensatz zur Stadt ist gar nicht mehr heute unbedingt das Land, sondern diese Zwischenräume, die Herr Spinnen bereits genannt hat, diese unendlich großen Vororte. Und da gibt es einen sehr schönen Begriff dafür, den der Architekt Thomas Sieverts geprägt hat, die Zwischenstädte. Das sind Gebiete, die stehen nach ihm zwischen Stadt und Land. Sie sind weder Stadt, haben also nicht die städtische Dichte, noch sind sie Land, haben also nicht die engen sozialen Bezüge des Landes. Sie sind etwas, was weder das eine noch das andere ist. Und diese Zwischenstädte prägen immer mehr unsere heutige Realität. Und das sind oftmals anonyme Strukturen, wo man mit dem Auto vom eigenen Grundstück aus zu den anderen nächsten Funktionen hinfährt. Also mit dem Auto vom eigenen Grundstück zur Schule, zum Arbeitsplatz, zum Einkaufszentrum, zur Freizeit. Das sind Bezüge, die in weite Entfernungen gehen, wo man das Auto braucht, wo aber der Nahraum keine Rolle mehr spielt. Und das ist eine Entwicklung, die extrem problematisch ist, weshalb ich dann formuliere, die Stadt muss wieder städtischer werden und das Land muss wieder ländlicher werden. Und diese Zwischenstadt, die ist eine, denke ich, ungünstige Form des Lebens in allen Beziehungen. Sie hat große Probleme mit der Identität, sie hat große Probleme mit der Umwelt wegen dem hohen Flächenverbrauch und dem starken Verkehr, der damit verbunden ist und so weiter. Und nochmal kurz zu Frau Stephan wegen ihrer Entwicklung. Auf dem Lande haben wir maximal 30% der Arbeitsplätze. Es gibt zwar auf dem Lande eine Reihe von Hidden Champions, aber die haben meist historische Wurzeln und die großen wirtschaftlichen Kräfte sind in den Metropolen und das wirtschaftliche Wachstum findet in der Regel in den großen Metropolen statt und nur noch in sehr, sehr abgeschwächter Form auf dem Lande. Und wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, Entwicklung von Arbeitsplätzen, zum Beispiel, die gehen auf dem Lande zurück. Die Infrastrukturen, Rückgang bei Bäckereien, Metzgereien, bei Kneipen und so weiter, Rückgang bei der ärztlichen Versorgung, Da haben wir praktisch sehr viel negative Entwicklungen. Wenn wir die Durchschnittszahlen für den deutschen ländlichen Raum ansehen oder die Bevölkerung, die allmählich älter wird und weniger wird, da sind Entwicklungen, da geht die Tendenz dazu, dass das Leben auf dem Lande problematischer, schwieriger wird, auch wenn es in manchen Regionen leichte Gegenbewegungen gibt. Aber diese Gegenbewegungen, die sehr wichtig sind, sind noch nicht die Mehrheit, sind noch nicht das Dominierende. Das Dominierende ist zurzeit eher, dass die Probleme des Landlebens zunehmen.
Das ist so hochinteressant und trotzdem würde ich gerne eben mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Sie haben gesagt, in den Städten umgibt man sich mit Menschen, mit denen man gleicher Meinung ist. Das Tolle an Familie und das Schreckliche an Familie ist ja, dass man da mit Leuten konfrontiert ist, die man womöglich gar nicht mag. Das ist das Gleiche auf dem Dorf. Man ist mit Leuten konfrontiert, mit denen man normalerweise nichts zu tun hätte. Das Richtig. Genau ist ja das Faszinierende daran. Und das ist im Übrigen auch das, was mich, die ich eigentlich sehr familienfremd bin und familienfern bin, an Familie interessiert. Wir leben mehr und mehr in der Vorstellung, Familie ist ein von abnehmendem Wert. Das ist nicht weiter wichtig. Zur Not hat man ja auch noch den Staat, der einem hilft, wenn eine Ehe zerbricht. Da habe ich so meine Probleme mit, weil ich immer denke, Familie ist, wie gesagt, neben all ihrem Schrecken ja auch etwas Staatsfernes, das ist subsidiär, man sorgt füreinander. Etwas zwischen Clan und Staat, Familie. Mhm. Und wir schwächen das letztendlich auch in unseren Diskursen ja ewig, weil das moderne Bild ist eigentlich familienfremd.
Das ist eigentlich ein interessanter Aspekt, weil so wie Cora Stephan das jetzt darstellt, ist das Landleben ja im Grunde eine Toleranzübung, weil die Menschen dermaßen aufeinander angewiesen sind. Sie sind einfach da zusammen, verdammt, ihr Leben miteinander zu verbringen. Und das führt mich zu etwas, was vielleicht im Zentrum unserer ganzen Diskussion auch stehen sollte, nämlich diese Betrachtung Stadt-Land ist ja nicht nur infrastrukturell. Es geht ja nicht nur um, wer hat welche Kinosäle zur Verfügung oder welche Entfaltungsmöglichkeiten, sondern es ist im Kopf. Letztlich ist es im Kopf. Es sind ja auch bei den Städtern Fantasien der Selbstversorgung dabei, die auch das Landleben als Bild charakterisieren.
Ja, nur ganz kurz dazu. Also das sind so Autarkieträume. Der Witz ist ja, da wo ich lebe, gibt es das tendenziell und zwar durch Zugezogene. Also wir haben die Schäfer, es gibt eine neue Flucht aufs Land, denke ich mal. Wir haben die Schäfer, da wird der Käse gemacht. Wir haben die Jäger, die uns mit Fleisch versorgen und natürlich gibt es immer noch die Bauerngärten. Das ist einerseits ein Traum und andererseits, es gibt es noch und auch wieder.
Genau, und das sind Strukturen, die man meines Erachtens unbedingt stärken muss. Auf dem Lande leben vergleichsweise wenig Menschen und man ist aufeinander angewiesen. Man braucht den Nachbarn für Unglücks- oder für Notfälle. Man kann es sich nicht leisten zu sagen, der ist mir unsympathisch, ich habe keinen Kontakt dazu. Das geht in der Stadt, geht auf dem Lande aber nicht. Insofern gibt es auf dem Lande quasi einen Zwang, dass man sich zusammenrauft, um gemeinsam Problemsituationen, Notsituationen, aber auch den ganz normalen Alltag besser bewältigen zu können. Und da gibt es auf dem Lande viele Traditionen, wo wir sagen können, die gehen in Richtung gemeinsame Strukturen, Richtung genossenschaftliche Strukturen, Richtung Gemeineigentum, Richtung Subsistenz. Das ist auf dem Lande noch in versteckter Form überall erhalten. Aber ich möchte zugleich sagen, das darf jetzt nicht gegen die Stadt ausgespielt werden. Man darf nicht sagen, das Land ist gut und die Stadt ist schlecht. Es sind zwei unterschiedliche Lebensformen, die beide ihre Berechtigung haben. Aber wenn die Lebensform Land komplett verschwinden würde, habe ich das Gefühl, würde der Stadt etwas sehr Relevantes fehlen. Und dann hätte sie das Gefühl, nur wie in der Stadt könnte man leben. Und das geht nicht. Es braucht auch das Landleben, um aufzuzeigen, wo die Grenzen des Stadtlebens sind.
Ja, letztlich würde die Stadt verhungern, nicht wahr, Herr Betzing?
Auch das, aber die Stadt braucht auch saubere Luft, sauberes Wasser. Sie braucht riesige Infrastrukturen im Hintergrund. Das heißt, die Stadt kann ohne das Land überhaupt materiell gar nicht leben. Aber es geht mir auch darum, dass diese Stadt, die für Spezialisierung, die für Arbeitsteilung, die für Funktionsteilung steht, dass diese Funktionsteilung ist auf der einen Seite eine große Chance, eine große Möglichkeit für Fortschritte aller Art, ist aber auch verbunden mit dem ganz großen Problem, dass man die Bodenhaftung verliert. Und das Land steht meines Erachtens für Bodenhaftung. Ich habe naturtechnisch nie vollständig im Griff. Jeder, der auf dem Lande wohnt, weiß das unmittelbar. Oder auf dem Lande weiß man unmittelbar, wir brauchen den Nachbarn. Die Menschen können nicht nur in Neigungsgruppen zusammenleben. Sie müssen sich in einem größeren Rahmen zusammenraufen, auch mit Menschen, die ihnen nicht unmittelbar sympathisch sind. Darum geht es nicht, sondern man muss sich zusammenraufen. Oder auch die Wirtschaft im Lande ist eine ganz andere Wirtschaft als in der Stadt. Nicht hochspezialisiert, nicht für den Weltmarkt produzieren, sondern Regionalprodukte produzieren. Und bei dieser Form des Wirtschaftens steht dann im Prinzip nicht der Gewinn im Vordergrund, sondern darum, dass man auf eine umweltverträgliche, auf eine sozialverträgliche Weise Dinge produziert, von denen man leben kann, also Lebensmittel produziert und nicht Dinge produziert, nur um Gewinn zu machen.
Also es gibt einen Riesenkonflikt, muss ich jetzt mal dazwischen rufen sozusagen, zwischen Stadt und Land. Ich wohne im Vogelsberg, es ist keine sehr windhöfige Gegend, es ist eine arme Gegend und deshalb sind wir umzingelt von Windkrafträdern. Die braucht man in der Stadt, damit man im Winter bei geöffneten Türen es schön warm hat und im Sommer was gegen die Hitze tun kann. Das ist das eine. Das zweite ist, Wasser aus dem Vogelsberg wird nach Frankfurt transportiert. Da braucht man es zum Beispiel, um die Stadt Bäume zu wässern, statt das Wasser aus dem Main zu nehmen. Also natürlich gibt es einen Konflikt zwischen Stadt und Land. Und ich wundere mich immer wieder über Städter, die sagen, auch Windkrafträder sind doch schön. Während mein Jäger, mein Nachbar zu mir sagt, naja, geh mal zum Windrad und warte mal, ob da Rehe oder sonst wie Wild hinkommen. Nein, da gibt es kein Wild. Unter Windrädern gibt es kein Wild. Der Boden wird versiegelt, was ansonsten jedem Privateigentümer strengstens untersagt wird. Und ich rede jetzt nicht über das Vogel- und Insektensterben, jedenfalls eine Technologie, die im Prinzip das nicht bringt, was sie bringen soll, nicht nur die Natur verschandelt, sondern auch womöglich zerstört.
Vollkommen richtig.
Ich muss jetzt etwas machen, was ich nicht gerne mache. Das ist dieser warnende Zeigefinger. Ich bin zwar kein 68er, aber ich bin von 68ern erzogen worden. Und so ganz Unrecht hatten die mit gewissen Dingen nicht. Ich muss an dieser Stelle quasi als Funktionär einer Generationsidee darauf aufmerksam machen, dass eine starke, ideologisch tendierende Unterscheidung zwischen Stadt und Land schon einmal für großes Übel in unserem Staat gesorgt hat. Wir müssen, glaube ich, ausgesprochen vorsichtig sein, damit Bodenständigkeit, Integration, Selbstvergewisserung und so weiter mit dem Land zu identifizieren und die Stadt eben nur als Ort der Diversifizierung, des Egoismus und der Anonymität zu sehen. Das hat schon mal, wenn auch vielleicht nur zu Propagandazwecken, aber sehr erfolgreich dazu geführt, dass wir eine ziemliche Katastrophe in unserem Land angestellt haben.
Ach nein, man muss jetzt nicht die Geschichte bemühen, Entschuldigung. Anständige Debatte mehr.
Ich glaube schon, dass man die Geschichte bemühen muss. Wir haben das große Problem, dass ländliche Räume im Osten Deutschlands, die sich abgehängt fühlen, aus all den Gründen, die genannt worden sind, politisch sehr problematisch reagiert haben. Und eine Auseinandersetzung und eine Entgegensetzung und ein Gegeneinander ausspielen von Stadt und Land ist bei aller Richtigkeit verschiedener sozialer Daten, Strukturen, psychologischer Elemente und so weiter eine sehr, sehr, sehr gefährliche Sache. Ich würde das lieber in die Kompromiss- und Zukunftsformel bringen, dass man die Städte anders konstruiert und den Menschen, die in der Stadt leben und da auch leben wollen, andere Angebote als ihr Smartphone macht, sozial zu agieren.
Ja, wer soll Ihnen denn diese Angebote machen, außer dass Sie selbst sich diese Angebote machen? Soll das der Staat tun?
Der Bernard Lassan hat mal in einem Text aus den 90er Jahren schon gesagt, wenn ich einem Alien erkläre, wie die Menschen in der Welt leben, dann fange ich am besten an, ihm zu sagen, wie die Häuser aussehen und die Wohnungen darin sind. Wenn wir 60% Single-Wohnungen bauen, dann wissen wir schon, dass wir Stadtviertel bauen, die auf Vereinzelung tendieren. Hier in Münster werden gerade zwei Kasernen umgebaut. Große Wohngebiete, bei denen man die Möglichkeit hat, einmal ganz neu darüber nachzudenken, wie, teilweise mitten in der Stadt, unmittelbar vor den Toren der Stadt, wie eigentlich miteinander Leben aussehen könnte. Mehr Generationenhäuser, kleine, in sich geschlossene Einheiten, die auch Versorgungseinheiten besitzen, also Einkaufen, Kindergarten, Grundschule und so weiter. Man kann da modellmäßig, ich beobachte diesen Vorgang jetzt seit 2 Jahren, man kann da modellmäßig noch einmal versuchen, Stadt so zu konzipieren, dass die guten Elemente von beiden, nämlich von Stadt und von Land, miteinander vereinigt werden. Und so wie sich die, ist jetzt vielleicht ein Karlauer, aber so wie sich die Landbevölkerung durch ein schnelles Internetkabel, das ja heftig verlangt und auch garantiert werden soll, an den Datenstrom des Universums ranhängen, so müsste sich auch die Stadtbevölkerung an die analogen Strukturen der Landbevölkerung assimilieren.
Da kann ich mit. Oh ja, da kann ich mit.
Das ist also ich habe Ihren urbanen und mondänen Einwurf, Burkhard Spinnen, natürlich gut verstanden. Frage aber trotzdem nochmal zurück, ob Bodenständigkeit und Integration und Selbstvergewisserung, was ja alles so Elemente unserer herumlaufenden Identitätssuche sind, automatisch sozusagen zu einem Nazi-Verdacht führen müssen. Das meinten Sie sicher nicht.
Jetzt haben Sie es natürlich so weit, dass man muss man alles schon wieder ablehnen. Nein. Aber fahren Sie über die brandenburgischen Dörfer. Ich habe es getan. Mhm. Fahren Sie darüber und fragen Sie die Menschen, wie es ihnen geht und was sie glauben, was dagegen zu unternehmen ist. Das möchten Sie nicht wirklich alles hören.
Also, doch, das möchte ich schon hören. Also das sehe ich gar nicht ein, dass man etwas nicht hören will. Das muss man schon aushalten können.
Ich habe es gemacht. Richtig und notwendig ist, dass Stadt und Land nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Und Sie haben gerade richtig gesagt, Herr Spinnen, die Stadt muss wieder städtischer werden. Das heißt für mich zum Beispiel, dass Stadtteilstrukturen wieder als soziale Strukturen gestärkt werden müssen, damit man auch in der Stadt eine gewisse Bodenständigkeit bekommt. Und wir können in der Geschichte sehen, dass immer in Phasen des großen Umbruches das Land auf einmal auf eine böse Weise idyllisiert wird. Das war bereits im Kaiserreich der Fall, um 1870, 1880, als Bewegungen aufgekommen sind, die mit dem Begriff benennen kann, Großstadtfeindlichkeit. Die Großstadt ist der Hort allen Übels und das Land ist im Prinzip praktisch der Mutterboden für alles Gute. Und das sind ganz problematische Entwicklungen, die später die Nazis aufgegriffen und verabsolutiert haben und heute in der Phase der Globalisierung, eine ähnliche Phase wie damals im Kaiserreich, als die Industrialisierung das gesamte Deutsche Reich umgekrempelt hat, heute ist es die Globalisierung, da kommen wieder, und das ist typisch für solche Umbruchsphasen, dass man dann das Gefühl hat, das Land bietet Sicherheit, aber das ist eine vollkommen falsche Sichtweise auf das Land, da wird das Land als Idylle wahrgenommen, als quasi Gegenbild zur Stadt. Und das ist eine ganz problematische Entwicklung, wenn man das Land verklärt zur heilen Welt. Und das machen gerade rechtspopulistische Politiker, die das Land als Lösung, als heile Welt propagieren. Und dann ist immer damit verbunden, wenn Fremde kommen, kommen Probleme. Und wenn wir unter uns sind, dann ist im Prinzip alles in Ordnung. Und das ist ganz klar, das stimmt historisch überhaupt nicht. Auf dem Lande gab es immer auch Zuzug und auf dem Lande gab es immer auch heftige interne Konflikte unter den Dörflern. Das sind einfach Menschen. Und wo Menschen zusammenleben, gibt es Konflikte. Und zu glauben, die Welt wäre zu lösen, wenn man praktisch Fremde draußen lässt, ist ein vollkommener Unfug, ein vollkommenes Unding. Aber das, was ich politisch besonders problematisch finde, erst seitdem die AfD ihre großen Wählergewinne im ländlichen Raum hat, erst seitdem fängt die offizielle Politik überhaupt an, darüber ernsthafter nachzudenken. Generationen von Bauernprotesten auf dem Lande, Generationen von Protesten von Regionalinitiativen und anderen Gruppen haben nichts gefruchtet, dass die Politik nicht aufgewacht ist. Aber erst wenn die AfD kommt und Wahlerfolge hat, dann fängt die Politik an, sich etwas zu bewegen, wenigstens in den Sonntagsreden. Das hat sie davor nicht mal gemacht. Und das finde ich das eigentliche Problem für die Demokratie, dass die Politik das Land einfach links liegen oder rechts hat liegen lassen und dann sich wundert, wenn dann entsprechend die Menschen unzufrieden sind.
Naja, wenn Sie sich angucken, was wir an Bauernbewegung, sage ich jetzt mal, in der letzten Zeit gehabt haben, da gibt es etwas ganz Einfaches. Also die Landwirtschaft hier in Deutschland wird, übrigens, das Ärztesterben auf dem Land ist ein ähnliches Problem, nämlich Bürokratie. Das gilt für die Landwirtschaft genauso. Sie werden umzingelt, so fühlen sich jedenfalls viele Bauern, von Vorschriften und Maßnahmen, während im Sinne eines globalen Welthandels Freihandelsabkommen mit Ländern gutiert werden, wo diese ganzen Bestimmungen, diese ganzen Tierschutzgeschichten, diese ganzen Bodenschutzsachen überhaupt keine Rolle spielen. Das merkt man natürlich in der Landwirtschaft, bei den Bauern. Und da muss ich auch sagen, also ich verstehe die, wenn die ihre Traktoren auf die Straße schicken.
Ich verstehe die Bauernproteste genauso unglaublich gut, weil die Bauern sind seit den 60er Jahren gezwungen worden, permanent ihre Produktion auszuweiten, zu vergrößern. Wer nicht wirtschaftlich gewirtschaftet hat, ist weggefallen. Wir haben seit 1950 86% der landwirtschaftlichen Betriebe verloren. Die Entwicklung geht weiter ungebremst. Und das Ganze ist in meinen Augen sinnvoll von Seiten der Politik, weil man auf diese Weise durch diese industrialisierte Form der Landbewirtschaftung sehr niedrige Lebensmittelpreise erzielt hat. Und das ist in meinen Augen die eigentliche Triebfeder dahinter, dass die Politik für einen exportorientierten Industriestaat möglichst billige Lebensmittelpreise haben wollten, weil dann können sie den Lohn senken oder den Lohn tief lassen. Und da habe ich das Gefühl, dieses System fährt gegen die Wand. Die Landwirtschaft kann nicht auf der einen Seite extrem billige Lebensmittel produzieren, dezentrale Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, die Umwelt erhalten. Da kriegen wir auf allen Seiten Probleme, den Zusammenbruch der Landwirtschaftssektor, die totale ökologische Zerstörung des Landes und extrem ungesunde Lebensmittel.
Und noch ein Zusatz, während die Bauern historisch als Grundbesitzer und Bearbeiter ja so etwas wie die Administratoren des ländlichen Raumes waren und die Gestalter, sind es jetzt eben nur noch sehr wenige. Und diese wenigen werden eigentlich zentral organisiert und reglementiert. Das heißt, ein Bauer vor Ort hört nur die Nachrichten aus Berlin und Brüssel, um daran seine Handlungen zu orientieren.
Der Bezug, das ist ja das, was Cora Stephan sagte.
Den Bezug, den er früher zur Umwelt hatte, ja, als Gestalter, aber zum Beispiel auch als Verantwortlicher.
Richtig.
Also die Bauern, dann taten sich 8 Bauern in dem Dorf, wo ich jetzt lebe, zusammen und bauten 1820 eine Kirche. 1870 taten sie sich zusammen und bauten die Schule, nachdem man sie davon überzeugt hatte, dass auch Mädchen zur Schule gehen sollten. Aber sie waren die Gestalter dieses Raums. Sie waren durch den Besitz, den Einfluss, sie versorgten die Region. Jeder wusste, dass man davon abhängig war. Viele Menschen, die nicht selbst Bauern waren, arbeiteten auf Bauernhöfen. Ich komme selbst aus so einer Familie. Und damit war innerhalb eines bestimmten Territoriums über Besitz und Bearbeitung des Grundes Verantwortlichkeit gewissermaßen natürlich verteilt. Da gab es natürlich den stinkigen, bösen Großbauern und was weiß ich nicht alles. Aber jetzt haben wir in diesem einen Ort nicht mehr 10 Bauern, sondern nur noch einen. Und der hat eigentlich überhaupt nichts mit der Position, mit dem Ort zu tun, an dem er lebt.
Richtig, der ist quasi auch ortlos geworden. Früher gab es ja einen engen Bezug zwischen den Bauern eines Dorfes und der Gemarkung eines Dorfes. Diese enge Beziehung ist ja längst aufgelöst, weil die Bauern bewirtschaften heute die Pachtflächen in größerer Entfernung, wo sie Pachtflächen kriegen können, auch in ganz anderen Gemarkungen. Und mit ihren großen Treckern sind sie ja relativ mobil. Das heißt, diese enge emotionale Beziehung zwischen Dorf und Gemarkung, die ist aufgelöst. aufgehoben und man kriegt dadurch auch eine quasi ortlose Landwirtschaft, die da Parzellen nutzt, wo sie gerade welche pachten können. Und ich verweise nochmal auf was ganz Wichtiges, die Bauern haben eigentlich bis zum Beginn der 1960er Jahre haben die Bauern eigentlich langfristig gedacht, generationenübergreifend gedacht, weil sie wussten, die Fruchtbarkeit ihrer Felder hängt auch von der Arbeit ihrer Vorfahren ab und es ist auch ihre Aufgabe, diese Felder für die nachfolgenden Generationen fruchtbar weiterzugeben, dass auch die nächste Generation davon leben kann. Dieses generationenübergreifende Denken ist den Bauern ab den 60er Jahren gründlich ausgetrieben worden, weil das nicht mehr ökonomisch sinnvoll war und das hat viele Bauern extrem verletzt.
Mir ist das extrem wichtig, dieses Argument, in der Tat, mit den Worten Nachhaltigkeit und zukunftsorientiert verbunden. Gucken Sie sich einen Waldbesitzer an, eine Freundin von mir hat relativ großen Waldbestand und sagt, also wir leben hier von dem, was vor 200 Jahren aufgeforstet wurde. Sie wissen ja, also die Waldbestände in Deutschland nehmen zu im Vergleich zu der Zeit von vor 200 Jahren. Davon leben wir. Wir leben von dem, was unsere Vorfahren gemacht haben. Wenn dieser Zusammenhang verloren geht, überhaupt der Zusammenhang zur Vergangenheit oder eben der generationelle Zusammenhang, mich interessiert das womöglich deshalb, weil es in meiner Familie diesen generationellen Zusammenhang nicht gibt. Weil wir eben nicht verwurzelt sind, gucke ich mir die andere Seite an. Stelle fest, hier ist natürlich Verhocktheit im Spiel und alles Mögliche, was mit Verwurzelung verbunden ist, aber es gibt eine Anbindung an die Vergangenheit, es gibt eine Anbindung an die Generationen vorher. Ja. Wenn das verloren geht, und manchmal fürchte ich das in der Tat, dass wir hier auch geschichtsvergessen werden, dann ist das nicht gut für uns.
Wir reden von Ortsbestimmungen, Stadt und Land und meinen, und das gehört eben auch zu diesen Mindsets, zu diesen Konzepten, die im Hintergrund eigentlich unsere Gedanken leiten, wir meinen damit auch Rückständigkeit und Fortschrittlichkeit, also zeitliche Begriffe. Ja? Das Land ist für viele auch ein Ort des Früher, der Ort des Früher, wo man noch etwas findet, was man irgendwo verloren glaubt, wo man vielleicht ein bisschen drunter leidet, wo man glaubt, man kann noch ein Schwänzchen davon packen. Also Herr Spinnen, es müsste ja eigentlich Ihnen auch als Schriftsteller besonders zu Pass kommen, oder?
Ja, deswegen habe ich mich ja in den letzten Jahren auch damit beschäftigt. Es ist eine sehr schwierige Angelegenheit, wenn man bedenkt, Sie sagten eben, seit den 1960er Jahren dieser radikale Umbau. Davor aber 100, 200, 1000, 2000 und vielleicht so noch mehr Jahre ein stabiles System, wie Menschen eigentlich leben. In welchen Rudelgrößen, in welchen Ortsgrößen, wie sie fast ausschließlich mit der Bebauung des Landes beschäftigt sind, damit stehen und fallen, sehr oft auch fallen. Und nun haben wir in dieser aberwitzigen Geschwindigkeit praktisch alles verändert. Wenn ich mir das angucke, so quasi die Weltzeituhr im Hintergrund, dann komme ich mir als jetzt lebender Mensch eigentlich wie jemand vor, dem man gerade etwas beigebracht hat, wozu er körperlich im Grunde genommen und geistig vor allem gar nicht in der Lage ist. Wir reden immer so darüber, als sei das jetzt eine kompakte Veranstaltung. Je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, dass das jetzt, insbesondere eben seit dem 19. Jahrhundert, seit der Industrialisierung, dann nochmal mit diesem Schub der Digitalisierung, eine Übergangsphase ist. Eine Übergangsphase zu etwas, das dann hoffentlich wieder länger dauert und in der wir dann herausgefunden haben, welche anthropologischen Konstanten in uns, welche Anlagen wir verwirklichen können. Im Moment scheint es, als würden wir auf allen Ebenen gegen unsere Vergangenheit, gegen unsere Anlagen, gegen das, was mit dieser Art Lebewesen, von wem auch immer, geplant gewesen war, verstoßen, es nur umbauen und in Stücke hauen.
Vieles von der Stadt-Land-Problematik ist natürlich auch eine deutsche Problematik. Das kann man vielleicht zum Schluss festhalten. Zum Schluss dieses SWR2-Forums mit dem Titel Notizen aus der Provinz, die neuen Gräben zwischen Stadt und Land. Und diskutiert haben Professor Werner Betzing. Er ist Kulturwissenschaftler und Geograf und hat ein Buch vorgelegt, das heißt Das Landleben. Außerdem die Schriftsteller Cora Stephan und Burkhard Spinnen. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Ulrich.